Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Haiti, fast 3 Monate nach dem schweren Erdbeben. Noch immer kämpfen Menschen ums Überleben. Die Regenzeit hat begonnen, was ihre Situation zusätzlich erschwert. Viele sind noch immer auf Nothilfe angewiesen. Der Wiederaufbau von Schulen, Spitälern, Verwaltungen, Wohnhäusern wird Jahre dauern und viel Geld kosten. Geld, das mehr als 130 Staaten an einer Geberkonferenz in New York spenden wollen. Für die Schweiz nimmt der Chef der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, Martin Dahinden, teil. Der stellvertretende Chef der DEZA, Toni Frisch, ist nun Gast von Susanne Brunner. Toni Frisch ist auch Chef des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe, hat das Elend in Haiti selber gesehen und er weiß, wo die Schweiz helfen kann, aber auch, warum Helfen in Haiti sehr schwierig ist.
Das Tagesgespräch.
Toni Frisch, im Januar sind Sie in Haiti gewesen. Welche Bilder, Erlebnisse gehen Ihnen von dort nach?
Ja, Haiti hat mich schon beeindruckt aufgrund von dem, was man hat gesehen, aufgrund von den Schäden, aufgrund von den, natürlich auch von den Szenen, die man hat erlebt, die Leute, die betroffen worden sind, die grosse Anzahl von Opfern. Und was mir besonders aber hat beeindruckt ist, gewesen, und ich habe das mehrmals immer wieder betont, und sage so heute noch einmal, das war die Würde dieser Leute. Wie die Haitianerinnen und Haitianer, wie die den Schicksalsschlag erträgt haben, mit Fassung, mit Würde. Leute, die mir haben erzählt, ich erinnere mich an eine Frau im Spital, die hat erzählt, sie hat den Mann verloren, sie hat das Kind verloren, sie hat den Arbeitsplatz verloren und das Haus ist kaputt, sie hat gar nichts mehr. Und die Frau hat mit Würde einer anderen Frau im Spital geholfen, ihr Kind zu pflegen. Und das ist für mich unglaublich beeindruckend.
Positive Bilder, wo bleiben da?
Das ist eigentlich mehrheitlich ist es so, dass mir persönlich positive Bilder bleiben. Das hängt auch zusammen mit meinem Naturell. Es ist natürlich so, dass ich einerseits dass man das von mir auch erwartet, dass ich in einer Krisensituation nüchter bleibe, dass ich sehe, was das Problem ist und was man machen kann. Und man muss vor allem auch, und das ist vielleicht der Unterschied zu einem Newcomer, wenn man mit einer gewissen Erfahrung an die Sache geht, dann sieht man vor allem das, was noch steht. Das, was noch funktioniert. Oder da, wo das Potenzial liegt. Und man sieht nicht nur die Schäden. Und man darf sich nicht von diesen Schäden beeindrucken und paralysiert werden. Man muss einfach Lösungen sehen. Und von mir erwarten wir, dass ich Möglichkeiten aufzeigen, Wege aufzeigen, Lösungen finden, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, sei das in Bern oder sei das eben auch vor Ort.
Das ist jetzt wahrscheinlich gerade bei Haiti ist das sehr ein guter Zug zum haben, weil dort ist wirklich extrem viel kaputt und ist ein Staat, der schon Schwierigkeiten hatte zum Funktionieren vor dem gravierenden Erdbeben. Fast 3 Monate nach dem Erdbeben, jetzt bei Ihnen im Büro, Toni Frisch, haben Sie täglich noch Berichte über aus Haiti, was Ihre Mitarbeiter dort machen, was vor Ort läuft?
Ja, ich werde laufend orientiert. Natürlich ist es jetzt vielleicht so, langsam die Zeit, die kommt und je nach Prioritäten von Neuen, in der Zwischenzeit hat es ja Chile als Erdbeben, vorübergehend ist Chile im Vordergrund gestanden, aber im Moment sind wir wahrscheinlich in einer Phase, wo ich vor allem dann etwas höre, wenn ein Problem entsteht, wenn Regenfälle anfangen oder wenn Voraussetzungen ändern, wenn Partner vielleicht irgendwie nicht so können reagieren, wie man erwartet, wenn es eine neue Lösung zu suchen gilt. Kann ich vor allem dann. Aber ich bekomme regelmässig die Berichte, die vom Feld kommen, bekomme ich. Da habe ich meistens keine Zeit, sie lädt den Tag durch, dann lese ich die oben daheim. Aber ich werde laufend orientiert, denn Haiti ist nach wie vor ganz, ganz eine wichtige Aufgabe. Und es ist für die Region, also Lateinamerika oder eben Asien, Amerika, wie die Abteilung heisst, eines der grössten Programme und eine der wichtigsten Herausforderungen.
Man hat heute Morgen hören bei uns, dass immer noch Menschen, um zu überleben, kämpfen auch fast 3 Monate nach dem Erdbeben auf Nothilfe angewiesen sind, auf Lebensmittelhilfe. Was berichten denn Ihre Mitarbeiter vor Ort jetzt so konkret?
Also das wird noch während Monaten eben und zum Teil sogar für viele Leute während Jahren wird das sein, dass sie auf Hilfe aussen, sogar eben auf Nothilfe angewiesen sind. Das Welternährungsprogramm beispielsweise, die von dieser Seite die werden noch während Jahren weiterhin, wie bis anhin, werden die Nahrungsmittel einführen. Und die Strukturen, die natürlich haben bestanden, die viel muss zerstört sein, Familienband, die zerrissen sind, oder wenn eben die Mutter oder der Vater von der Familie nicht mehr da ist, muss man halt schauen, wie die können unterstützt werden. Wir von der Seite von der humanitären Hilfe, wir sind eigentlich in diesen Bereichen tätig, wie wir schon etwa zwei Tage nach dem Erdbeben haben gesagt. Es braucht in Haiti eine gute Koordination. Es braucht logistische Unterstützung, weil die logistische Herausforderung ist eines der grössten Probleme am Anfang und ist weiterhin geblieben. Und wir haben gesagt, wir engagieren uns im Bereich Medizin, Trinkwasserversorgung und Unterbringung von Obdachlosen. Medizin ist jetzt ziemlich stark abgefahren worden, sogar übergeben im Spital. Da kommen dann neue Aufgaben dazu. Im Vordergrund steht heute Unterbringung von den Obdachlosen, Versorgung mit Trinkwasser und natürlich auch die Orientierung, was machen wir in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr.
Schauen wir den Bereich gerade an, also den Stand der Arbeiten, zum Beispiel bei Notunterkünften. Was hat man bis jetzt überhaupt kennenmachen? Sie haben vorhin angesprochen, ein Regenfall. Und da muss man sich vorstellen, wer das nicht erlebt hat, so eine Regenzeit, wenn es dann wirklich regnet, dann regnet es. Und dann kann es 2 Stunden gehen und dann läuft man knöcheltief im Schlamm um. Es ist dann auch etwa 30 Grad warm, also ziemlich verheerend auch.
Das ist absolut richtig. Und das ist auch eine der grösseren Sorgen, wo ich heimkomme, schon bereits. Sensi Jänner hat mir dann gesagt, im März kommt eine Art sogenannte kleinere Regenzeit und dann kommt im Juni kommt dann die grössere Regenzeit, die dann eben länger dauert. Und darum war der Zeitdruck ein gewaltiger und das Rennen auch gegen die Zeit. Und wir haben von unserer Seite ganz schnell, also vor allem am Anfang an, haben wir eins von den Schwergewicht gelegt auf eben Unterbringung von Obdachlosen. Und zwar haben wir von der Schweiz aus haben wir Hilfsgüter eingeflogen, also Zeltplachen eigentlich, Plastikplachen, plus eben Seile und Liegeunterlagen, Schlafunterlagen und so weiter, dass die Leute mal ganz provisorisch untergebracht werden können. Und dann haben wir einen zweiten Schritt gemacht, parallel dazu, und das läuft eigentlich heute immer noch, die Beschaffung von Hilfsgütern in der Region, das heisst in Santo Domingo eigentlich, also in der Dominikanischen Republik, wo wir tun, insbesondere Wellblech, Holz, also Latten und Stangen beschaffen und die nötigen Werkzeuge und Material, also Hammer, Säge, Nägel und so weiter dazu, dass die Leute selber können sich eine provisorische Unterkunft bauen oder in Anführungszeichen basteln.
Also einfach mal ein Dach über dem Kopf. In dem
dass Sinn. Sie mal können untergebracht werden, dass sie mal im Trockenen können sein und zwar nicht nur in einem Zelt drinnen hocken, wo die ganze Familie ganz eng zusammengedrückt ist. Und bei der Regenzeit, die ihr vorher erwähnt habt, richtigerweise, die lassen mit der Zeit die Zelt auch durch und das gibt einfach ein Slum. Und darum haben wir von Anfang an auf die Lieferung von dem Material Wert gelegt. Das ist auch zudem noch eine von der allerbesten Möglichkeiten, das Trauma zu bewältigen von den Leuten, die sie selber aktiv einbezogen werden, auch als Partner. Nicht einfach als Opfer und als Salmosenempfänger, sondern als Partner werden die Leute einbezogen.
Hat auch wieder mit Würz zu tun, die Sie angesprochen
haben. Das ist ganz wichtig. Und dort sind die Haitianer, wie gesagt, eben spitze, wie sie sich einbraucht. Und wenn jeder sofort hat angefangen, Familien, die haben angefangen, sich selber helfen, damit sie einigermaßen können am Trocknen sitzen in den nächsten paar Monaten.
Irgendwo eine Zahl gelesen, sind etwa 1,3 Millionen Menschen sind überhaupt obdachlos geworden. Jetzt, wenn Sie sagen, ja, man hat jetzt das Material und man nagelt jetzt das zusammen, kann man irgendwie abschätzen, ist das jetzt schon ein Tropfen auf einen heissen Stein? Oder wie weit ist man da? Ich stelle mir vor, das geht wahrscheinlich noch Monate, bis alle nur mal überhaupt ein Dach über dem Kopf haben. Wirklich so, also wo mehr ist als irgendein Zelt.
Das stimmt, was Sie sagen, absolut. Das geht noch Monate, bis überhaupt alle nur ein Zelt haben. Was ist heute noch nicht der Fall? Und Zelt ist, wie gesagt, nicht die beste Lösung. Im Weiteren ist das ja nur eine ganz temporäre, für ein paar Monate oder ein paar Wochen teilweise sogar. Und nachher geht es ja darum, dass die Leute eine definitive Unterkunft müssen haben. Und wenn man sich vorstellt, 1 Million oder mehr, eine definitive Unterkunft eben denen zu geben oder helfen zu machen und zu finanzieren, das ist eine Gigantenunternehmung. Und das ist eine riesengroße Aufgabe und ich hoffe, dass die nötigen Mittel zusammenkommen, dass das möglich wird, dass man in dem Haiti die Familie unterbringen kann, damit nicht, wenn die Regenzeit kommt, eben Kinder erkranken, neue zusätzliche Todesfälle eben nachher gibt durch Krankheit, durch hygienische Probleme kommen, wenn eben so ist, wie ihr auch erwähnt habt, oder wenn man nachher den Knöchel tief im Schlamm warten, ist es klar, dass das außerordentlich schwierig ist für die Mütter, die mit kleinen Kindern nachher müssen umgehen müssen.
Wasserversorgung haben Sie noch angesprochen, Toni Frisch. Wie weit ist man da? Haben die Leute sauberes Trinkwasser?
Es ist, in Haiti ist es so, dass eigentlich das Trinkwasser, die Qualität eigentlich erstaunlich gut ist. Es ist mehr als Trinkwasserverteilproblem, insbesondere in der Stadt. Wir haben aber auch hier von Anfang an Wert darauf gelegt, weil auch hier natürlich Trinkwasser ist etwas ganz wichtig für klar, die Basisgesundheit. Es nützt nichts, wenn man da Medikamente verteilen oder Impfkampagnen propagieren, was zum Teil gemacht wird. Nicht jetzt gerade konkret in Haiti, aber generell manchmal. Es geht manchmal um ganz grundsätzlich eben zur Verfügung stellen von sauberem Trinkwasser. Und jetzt ist es so, dass wir zwei Sachen gemacht. Zum einen haben wir Wasserversorgungssystem, das heisst also Gummitank aus der Schweiz eingeflogen mit Verteil- und Abgabestell und Gestell und die mit Tanklastwagen die etwa 2 Dutzend Tanks jeden Tag füllen. Und gleichzeitig ist es so, dass wir mit einem Schweizer zusammenarbeiten, der Trinkwasser aufbereitet, der auch an einer bestimmten Anzahl Stellen in der Stadt tut Trinkwasser abgeben.
Also es ist ein Unternehmer ist das, glaube ich, oder?
Das ist ein Schweizer Unternehmer, der vor Ort schon tätig ist und mit dem arbeiten wir nun zusammen. Und das hat von Anfang an eigentlich ziemlich gut geklappt und schnell geklappt. Und wir haben dann das Ziel gehabt, ganz schnell einfach 20'000 Leute können versorgen mit Trinkwasser. Mittlerweile sind es über 40'000 und das Ziel ist eigentlich 50'000 Leute mit Trinkwasser zu versorgen. Und zwar sauberes Trinkwasser, das man nicht abkochen muss. Und das ist natürlich ganz etwas Wichtiges und Wertvolles. Bei den Unterkünften ist es so, dass man insgesamt dass wir etwa 12'000 oder 13'000 Personen bereits untergebracht worden sind. Daneben kommen ein paar tausend Personen, die in Zelten noch leben, die wir auch geliefert haben. Also so gesehen ist es vielleicht nicht gerade, es ist viel mehr als ein Tropfen auf einen heissen Stein. Und vor allem haben wir mit den Baumateriallieferungen und mit dem Trinkwassersystem einen Anstoss gegeben zu einer Lösung, die von anderen kopiert worden ist.
Es ist noch weiter weg, zum wirklich davon reden, dass man kann, zum Beispiel feste Unterkünfte bauen kann. Aber zum Beispiel etwas, wenn man ein bisschen langfristiger schaut, eigentlich ist ja alles kaputt. Die Bausubstanz ist ja offenbar wirklich miserabel gewesen. Es ist sehr viel zusammengekommen. Verwaltungsgebühr, Schulen sind zusammengekommen. Also ich nenne, gerade wenn ich bei Schulen rede, die UNICEF hat gesagt, etwa 3'000 Schulen sind zerstört worden. Und schon vor dem Erdbeben sind nur etwa die Hälfte der Kinder zur Zeit überhaupt in die Schulen. Wo fängt man dort überhaupt an? Also 3'000 Schulen zerstört, wo fängt man dort überhaupt an aufbauen?
Also was Wiederaufbau anbelangt, da ist eigentlich das Erste, was wir gesagt haben, war, wir sanieren das Spital in Petit-Guave. Das war eines meiner Ziele, dass man ungefähr 2 Wochen nach dem Erdbeben kann sagen, so, wir setzen ein Zeichen. Und zwar wollen wir ein Zeichen setzen für den Wiederaufbau. Nicht nur für die Nothilfe, sondern mit in der Nothilfe ein Zeichen setzen für die Zukunft. Dass man den Leuten vor Ort zeigt, auch 50 Kilometer außerhalb der Hauptstadt, die sind noch nicht vergessen. Es gibt eine Zukunft und wir glauben an die Zukunft. Und wir wollen etwas Definitives machen. Denn wenn die Leute nämlich eine Schule haben und ein Spital haben und einen Arbeitsplatz haben, also eine Versorgung haben und genug Nahrungsmittel, bleiben sie nämlich auf dem Land, wo sie sind und es gibt keine Landflucht. Und das ist eines der weiteren Probleme, die man muss im Rahmen des Erdbeben bekämpfen muss. Und darum haben wir 2 Wochen nach dem Erdbeben gesagt, wir sanieren das Spital in Petit-Guave mit etwa 100 Betten sanieren. Und in einem Jahr soll das wieder so stehen und so funktionieren wie vor dem Erdbeben. Und da sind wir dran. Aber wir haben vor dem Erdbeben schon ein Schulhausbauprogramm gehabt. Wir haben mehrere Schulen geplant gehabt, auch im Bau. Andere waren bereits gebaut gewesen. Und jetzt haben wir das umorientiert und haben uns vollständig aufs Erdbebengebiet konzentriert. Und wir haben einfach von der Priorität her gewechselt und haben Schulen genommen, die in einem anderen Gebiet stehen, alle betroffen, kaputt oder total zerstört oder teilweise zerstört und haben nun angefangen, Schulhausbau weiter betreiben. Und das ist ganz wichtig. Und hier kann ich auch noch ein positives Beispiel sagen. Eine von den Schulen, die wir gebaut vor dem Erdbeben, die steht mit im zerstörten Gebiet und die steht. Und die hat gut überlebt. Und das zeigt sich eben auch, wenn man Erdbeben sicher baut, dann ist das eine gute Investition. Und es gibt eben meistens keine Beispiele, wo man zeigen kann, dass eben Prävention funktioniert. Man kann Schäden zeigen, aber nicht Schäden kann man eben nicht zeigen. Aber jetzt hier in diesem Fall haben wir ein Schulhaus, wo man kann sagen, das steht im Erdbebengebiet und hat es überlebt und kann betrieben werden. Aber der Schulbetrieb hat man immer noch rausgeschoben. Wir haben es auch auf den 1. April jetzt angesagt. Vielleicht geht er noch einmal wieder
rausgeschoben. Das wäre auf
morgen. Das wäre ideal gewesen. Und jetzt wird es wahrscheinlich noch einmal vielleicht 14 Tage rausgeschoben. Aber das ist noch nicht ganz klar. Vielleicht ist es ja auch Anfang Mai beispielsweise, als erst kommt. Aber es ist eine riesen Herausforderung, schon nur die Schulen alleine.
Sie haben gesagt, eigentlich muss man das sehen, was noch steht und nicht das, was kaputt ist. Das ist Ihr Beruf. Als Journalistin sehe ich vielleicht das, was nicht mehr steht. Wenn ich 3000 Schulen höre, die sind zerstört worden. Ich nenne ein anderes Beispiel. Nach Hurricane Katrina in New Orleans in den USA ist ein Jahr nach dieser Überschwemmung sind die Hälfte der Schulen nicht aufgebaut gewesen. So etwas kann zu Haiti nicht passieren.
Doch, das wird passieren. Das wird passieren. Das wird mehrere Jahre gehen, bis die Schulen alle wieder aufgebaut sind. Wir arbeiten auch sehr eng zusammen mit der UNICEF. Wir haben sogar eine Vereinbarung, ein Memorandum of Understanding mit ihnen, dass wir quasi als Implementing Agency, sogenannte, also als ausführende Organisation, tun wir für UNICEF in mehreren Ländern, tun wir Schulhäuser planen und bauen und sie uns finanzieren. Wir stellen einfach die Spezialisten. Und das wird wahrscheinlich auch in Haiti so weit kommen. Aber 3000 Schulhäuser bauen ist auch schon vom Baumaterial her. Das gibt's gar nicht. Sonst würde das Baumaterial exponentiell mehr kosten innerhalb von kürzester Zeit. Das wird also, ich gehe davon aus, bis die Schulhäuser alle gebaut sind, geht das 5 bis 8 Jahre.
Toni Frisch, der Bundesrat hat die letzte Woche 36 Millionen Franken für Haiti bewilligt. Dann Schweizerinnen und Schweizer haben 56 Millionen, etwa, glaube ich, ist der aktuelle Stand, Millionen für, bei der Glückskette gesammelt. Wie gibt man so viel Geld aus, und zwar so, dass es bei den Kleinen ankommt?
Also vorweg würde ich mal eigentlich der Schweizer Bevölkerung gratulieren und auch anerkennen, dass einmal mehr in einer Krisensituation sie sich als grosszügig gezeigt haben und ein solches Sammelergebnis möglich war. Das finde ich grossartig. Und zum anderen bin ich sehr froh, dass eben vor einer Woche der Bundesrat entschieden hat, für die 36 Millionen ja zu sagen auch, das heisst also für die nächsten 3 Jahre, also 12 Millionen Franken pro Jahr. Das beinhaltet humanitäre Hilfe und das beinhaltet eben auch Massnahmen im Bereich von der Entwicklungszusammenarbeit. Und wir werden dann in den 3 Jahren oder im Hinblick auf den Abschluss von diesem Programm weiter schauen, was in Zukunft zusätzlich gemacht werden kann. Aber auf jeden Fall ist es im Bereich humanitäre Hilfe so, dass wir eben insbesondere weiterfahren im Bereich Schulhausbau, Sanierung vom Spital, aber auch im Bereich Trinkwasser.
Und das Geld kommt dann direkt zu Ihnen? Verteilt man das unter Hilfssachen? Oder wie muss man sich das vorstellen, dass das irgendwie... Weil das Bild, das man ja hat, ist, dass die Regierung in Haiti nicht funktioniert, dass die Haitianerinnen und Haitianer selber skeptisch sind, dass die eben möglichst vielleicht kein Geld bekommen sollten, weil schon vorher war das schwierig, wo das Geld dann gelandet ist. Also das Geld kommt quasi vom Spendenkonto, von der Glückskette oder jetzt eben vom Bund in die Top eigentlich Ihnen nicht haben, wo Ihnen das, also konkret jetzt Ihren Mitarbeiter übergeben, oder wie?
Muss man sich das vorstellen? Das ist ja so, dass also was von der Glückskette kommt, das geht im Normalfall geht das meistens über das Schweizer Hilfswerk. Und die haben wiederum ihre Programme, die sie eng abgestimmt und im Einvernehmen mit der Glückskette realisieren. Es wird auch Programme geben, und das freut mich natürlich sehr, wo wir gemeinsam etwas realisieren. Wir haben beispielsweise vorgesehen, dass wir so eine Art eine technische Austauschplattform machen in Haiti, wo wir unsere Spezialisten reingeben, wo wir also auch beratend und unterstützend ein Hilfswerk, das vielleicht nicht die Erfahrung gerade hat, aber möglicherweise eben könnte kombiniert und ihre Werte und ihre Erfahrungen einbringen, gemeinsam im Programm realisieren. Beispielsweise eben auch in der Unterbringung von Obdachlosen. Das scheint mir etwas ganz Naheliegendes. Oder aber auch im Bereich Spitalsanierung. Und das Bundesgeld, das wird mehrheitlich wird das teilweise über multilaterale Organisationen, also beispielsweise Welternährungsprogramm, wo wir die unterstützen, zum einen eben finanziell Programm mitfinanzieren, aber auch Spezialisten zur Verfügung stellen. Also beispielsweise ein Lagerhausmanager in Port-au-Prince, der ein grosses Lager leitet, das ist ein GORA-Angehöriger, den wir gestellt haben, der seit ein paar Wochen dort ist und der jetzt gerade für 6 Monate verlängert worden ist. Der wird also auf diesem Weg auch helfen unterstützen. Beispielsweise eben auf multilateralen Kanälen. Und dann ist es so, dass also von diesen 12 Millionen respektive der humanitäre Anteil pro Jahr, dass ein grosser Teil durch unsere eigenen Kanäle, durch unsere eigenen Leute vor Ort gebraucht wird. Also im konkreten Fall, wir planen die Schulhäuser selber, wir planen die Spitäler selber, wir machen Ausschreibungen machen für Unternehmungen, wir überwachen den Bau, Qualität und Finanzfluss und so weiter. Also es gibt kein Geld von uns, das irgendwann in einen Topf oder in einen Fonds oder irgendeinem Ort in ein Regierungskessel, in Anführungszeichen, fließt und von dort nachher nicht weitergeht. Das ist bei uns garantiert, das findet nicht statt.
Ein anderes Problem, das man so kann lesen, also eine Reportage, die ich gelesen habe in der New York Times, ist, dass zum Beispiel oben drauf der Hügel bei Port-au-Prince hat es ein Casino, das offenbar floriert. Gerade weil es auch Hilfswerksmitarbeiter dort hat. Es hat ganz andere Leute. Es hat dann zum Beispiel lokale Leute, die jetzt plötzlich durch die, all die Gratis-Nahrungsmittel plötzlich nichts mehr verkaufen können. Also es gibt dann weh so Zweige oder nebeneinander. Einerseits floriert das Casino, andererseits hat durch all die Hilfswerke, also wahrscheinlich Probleme, die sie von anderen Orten kennen. Hat man da gelernt aus anderen Orten oder schaut man das, dass man die Lokalwirtschaft wirklich auch einbezieht, zum Beispiel?
Also viele Sachen kann man auch nicht steuern, vielleicht, oder? Man muss es einfach entgegennehmen. Eins von den Beispielen ist, alle Hilfsorganisationen brauchen jetzt beispielsweise Helfer in verschiedensten Formen, Chauffeure, Übersetzer, Administratoren und so weiter, Leute, die lokal Kenntnis haben und so. Also von denen wird sofort, die werden einen besseren Lohn bekommen als bisher oder bekommen eine Arbeit natürlich. Das ist zum einen toll. Die werden nämlich nicht nur ihre Familie, sondern einen ganzen Clan müssen helfen, versorgen. Das ist eine Chance. Man muss aber auch sehen, in Zukunft, wie das ist nach dem Abzug von den Hilfswerken. Dass man einfach auch nicht das ganze Lohngefüge völlig zerstören tut. Das Casino, dass das betrieben wird, wenn es noch steht, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Zu hoffen ist, dass das Casino natürlich mit seinen Steuerabgaben beiträgt beim haitianischen Staat, dass sie können etwas tun für den Wiederaufbau und dann wäre allen geholfen.
Zu optimistischen, und Sie sehen auch, oder wenn das Casino noch steht, heute ist die Ministerkonferenz über die Zukunft von Haiti bei der UNO in New York. Welche Rolle spielt da die Schweiz?
Die Schweiz spielt in dem Sinn eine wichtige Rolle, darf ich sagen, weil man von Anfang an hat natürlich Profil gezeigt in Haiti. Wir haben von Anfang an ganz entschieden uns eingesetzt. Wir sind sicher von den allerersten, ich will nicht gepolten, die ersten, aber von den allerersten gewesen, die haben gesagt, die persönlich am Radio auch, am Fernsehen, überall noch, Haiti braucht nicht nur eine kurzfristige Unterstützung, sondern es braucht mittel- und langfristige Unterstützung. Haiti, so ein armes Land, das braucht, wo fast an allem fehlt, die brauchen eine langfristige Solidarität und eine langfristige Unterstützung. Und langfristig heisst einfach in Haiti, in diesen Verhältnissen, einfach für die nächsten mehrere Jahre, ich sage jetzt mal 5 bis 10 Jahre, für die Humanitären mindestens 3 Jahre oder vielleicht sogar länger. Das ist, von dem her gesehen, hat die Schweiz eine wichtige Rolle vorher gespielt. Wir können ja zeigen, was wir bereits gemacht haben. Wir können ja unsere Erfahrungen einbringen. Das ist sehr geschätzt worden. Bei gewissen Programmansätzen oder den Erfahrungen, die wir in anderen Gebieten gemacht haben, das wird sehr geschätzt. Und sicher ist es auch so, dass der Anteil, den wir leisten, und vor allem im Langfristbereich, und dass wir das heute schon sagen, verbindlich, und uns an die, das, was wir plätschen, das, was wir heute versprechen, das wird die Schweiz sicher halten. Und das ist ganz entscheidend wichtig. Die Schweiz ist in vielen Fällen immer sehr bescheiden, in dem, was sie ankündigen, aber das, was sie sagt, das macht sie.
Im Gegensatz vielleicht zu anderen, wenn man immer wieder lesen kann, dass zum Teil die Gelder nicht reinkommt, die man eigentlich versprochen hat. Zum Beispiel etwas zum Schluss noch, Toni Frisch. Haiti ist am Boden. Es reden viele von einem Neuanfang. Und auch fragen sich auch, ob es eine Chance gibt, jetzt besser zu machen, was man vorher nicht gut machen konnte. Weil es war ein Staat, der nicht gut funktioniert hat, viel politische Wirren auch erlebt hat, von Naturkatastrophen gar nicht zu reden. Kann man das Land, das man jetzt eigentlich fast neu aufbauen muss, auch besser aufbauen? Was denken Sie?
Kürzlich hat der Historiker gesagt, Haiti sei gar kein richtiger Staat. Das sei einfach ein Zusammenschluss von mehreren Clans. Und Staatsgebilde und Staatsbewusstsein fehlen. Das ist mal eins. Also, man kann nicht wahrscheinlich eine Gesellschaft über Nacht oder durch ein Erdbeben ändern. Sicher beeinflussen, aber nicht ändern. Gleichzeitig muss man sehen, dass natürlich die Regierung, die vorher nicht so eine starke war, die viele Defizite hatte in verschiedensten Bereichen, auch keine Mittel, fehlen die Ressourcen überall natürlich, dass viele Ministerien heute noch gar nicht funktionieren. Die Leute sind noch gar nicht ersetzt. Die haben ja selber Hunderte von Verlusten gehabt, auch in dem Ministerium. Die Büros sind noch gegen kaputt. Die haben noch keinen Computer, viele von diesen Mitarbeitern. Also das ist ein riesen Handicap für die nächsten Monate, sogar in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Dass man den Willen hat, viele Sachen besser zu machen, das ist wahrscheinlich unbestritten. Es wird auch so sein, dass die internationale Gemeinschaft, die in Haiti weiterschafft, sicher mit grösstem Engagement und ich hoffe sehr lang, mit Ausdauer, wird weiterhelfen, dass Haiti gleich wieder besser auf den eigenen Beinen kann stehen. Und das muss es mit der Zeit. Es ist sehr stark abhängig vom Ausland, wird aber weiterhin während Jahren abhängig sein. Aber sicher ist eins, dass Haiti und die Leute und die Opfer, die ich gesehen habe, ob sie gelernt kennen oder nicht, mache ich keinen Unterschied hier. Die verdienen unsere Solidarität, die verdienen die Unterstützung und die Schweiz wird das beitragen und wird sicher auch helfen, dass auf der internationalen Agenda Haiti nicht schon verloren geht. Und darum bin ich sehr dankbar, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier in der Schweiz über das zu reden und dass wir auch in ein paar Monaten vielleicht wieder Gelegenheit haben und wir werden dranbleiben und sagen, was wir von Anfang an gesagt haben, Haiti braucht langfristige Unterstützung über mehrere Jahre und nicht, wenn der nächste Spektakel, nicht, wenn die grösste Katastrophe kommt, die nächste, ist Haiti vom Tisch. Das darf nicht passieren.
Toni Frisch, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke vielmals. Für euer Interesse. Danke, Herr Bonner.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.